Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Also diese älteren Ärzte haben letztlich mit Finger und Stethoskop unglaublich viel gehört.
Traditionell wird ja in der Medizin sehr viel eigentlich gehört mit Stethoskop und natürlich beim Psychiater auch im Gespräch und nicht nur geschaut. Das heißt, wir wollen diese Lücke in der KI jetzt eigentlich da schließen und auch der KI ein Ohr geben, wenn es um Medizin geht.
Und dieses Stethoskop bindet, und damit sind wir genau in der modernen Medizin, bindet diese beiden Räume sozusagen über ein Phänomen zusammen, über ein instrumentell erzeugtes Phänomen zusammen.
Körperklang oder Körperkonzert? Was Geräusche über unsere Gesundheit verraten. Ein Feature von Christine Westerhaus.
Tief atmen. Und ausatmen. Jawohl. Und tief ausatmen. Okay.
Ein Arzt hört mit einem Stethoskop den Brustkorb eines Patienten ab. Mit seinem geschulten Ohr kann er mit diesem simplen Gerät erkennen, ob der Mann gesund ist oder womöglich eine Lungenentzündung hat. Sogar eine Tuberkulose ist hörbar. Ähnliches gilt für das Herz. Wer genau hinhört, erkennt den Unterschied zwischen einem gesunden Organ und einer Aortenklappeninsuffizienz, einem Herzfehler, der zu Atemnot und Schwindelgefühlen führt. Schon seit mehr als 200 Jahren nutzen MedizinerInnen Körpergeräusche, um Diagnosen zu stellen. Das Stethoskop gibt es seit 1816 und es steckt noch heute in der Kitteltasche der meisten Ärzte und Ärztinnen. Seit dem 19. Jahrhundert haben sich die Lauschmethoden aber enorm weiterentwickelt. Heutzutage unterstützen Ultraschall und andere bildgebende Verfahren das Gehör von Ärzten und Ärztinnen. Und MedizinerInnen nutzen auch Körpergeräusche jenseits von Lunge und Herz, um die Gesundheit eines Menschen auszuhorchen. Schnarchen oder Verdauungsgeräusche beispielsweise.
Es gibt mindestens 5 verschiedene Schnarcharten, die man so unterscheidet. Und als Laie weiß man natürlich nicht, an welchem man jetzt quasi bis zur Erstickung gefährdet wäre.
Gleichzeitig forscht die Medizin aber auch an ganz neuen Methoden, um in den Körper hineinzuhorchen. Digitale Stethoskope, die nur die relevanten Tonfrequenzen wiedergeben und gleich eine Diagnose mitliefern. Oder tragbare Geräuschsensoren, die dauerhaft die Gesundheit abhorchen. Die künstliche Intelligenz hilft den Forschenden, in den Lautäußerungen des menschlichen Körpers krankhafte Muster zu erkennen. Oder Variationen in der Sprache ausfindig zu machen, die psychische oder neurodegenerative Störungen kennzeichnen. Leise geht es nicht zu im menschlichen Körper. Haben wir Angst, klopft uns das Herz bis zum Hals. Der Magen knurrt, wenn wir hungrig sind. Und bei Erkältungen hustet und niest der Mensch. All diese Lautäußerungen können auch Laien deuten. Und so gab es auch schon in der Antike erste Berichte von Lauschangriffen auf den menschlichen Körper.
Es finden sich in den hippokratischen Schriften verschiedene Stellen, an denen darauf hingewiesen wird, dass beispielsweise der Bauch plätschert. Oder ich glaube, es gibt auch irgendwo die Stelle, wo jemand auf die Brust horcht.
Volker Hess war früher selbst Arzt und kennt sich aus mit der Auskultation. So wird das Abhören von Körpergeräuschen in Fachkreisen genannt. Systematisch erfasst wurden die Körpergeräusche erst ab dem 18. Jahrhundert, erklärt der Medizinhistoriker, der an der Berliner Charité forscht.
Einer derjenigen, der das systematisch sozusagen ausprobiert, ist Leopold Auenbrugger, ein österreichischer Arzt, von dem es heißt, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, dass er als Sohn eines Weinhändlers oder Weinmachers aufgewachsen ist und dort im Keller seines Vaters gelernt hat, dass man den Füllstand dieser Weinfässer durchs Perkutieren, also durchs Beklopfen der Fässer, herausbekommt. Man sich leicht vorstellen, wie man mit der lockeren Hand die Finger steif sozusagen gegen so ein Holzfass schlägt. Das kann man ja auch heute an jedem Kanister nachvollziehen. Dann im Moment, wo man den Wasserspiegel erreicht, ändert sich der Ton.
Leopold von Auenbrugger wurde 1722 in Graz geboren und gilt heute als einer der Begründer der modernen Medizin. Schon während seines Medizinstudiums begann er, das Wissen aus dem Weinkeller seines Vaters am Menschen auszuprobieren.
Das hat er sozusagen im Krankenhaus eingesetzt, um beispielsweise, klassisches Beispiel, Aszites, also wenn Wasser im Bauch ist. So. Und der hat schon sehr systematisch, das publiziert er, glaube ich, Mitte des 18. Jahrhunderts, publiziert er seine neue Methode zur Erkenntnis, oder so ähnlich heißt das, der von Brust- und Herzkrankheiten, in der er darlegt, wie man durch Perkussion, so nennen die Mediziner dieses Beklopfen, also durch das Hervorrufen von Schallphänomenen, die Lage von Lunge und Herz erkundet.
Auenbrugger experimentierte auch mit Leichen. So füllte er deren Lungen mit Wasser, um die Schallveränderungen hören zu können. Seine Tricks lernen Medizinstudierende noch heute.
Man kennt das ja auch selber von der Ärztin oder vom Arzt. Die legt den Finger auf und dann klopft sie locker drauf auf den Finger. Und dann hört man sozusagen am Schall, ob da drunter Luft ist oder ein Hohlraum oder ob das gedämpft ist, also sprich Gewebe.
Auch bei der vielleicht wichtigsten medizinischen Erfindung der Neuzeit lieferte eine Alltagsbeobachtung die entscheidende Idee. 1815 sieht der französische Arzt René Théophile Hyacinthe-Laennec Kindern beim Spielen zu. Sie inspirieren den Mediziner zur Entwicklung des ersten Stethoskops.
Das ist eine schöne Geschichte. Also Laennec erzählt eine schöne Geschichte. Sagen wir mal so, Laennec ist Krankenhausarzt am Hôpital Necker in Paris. Also eines dieser, nicht so groß wie die Charité oder das Hôtel Dieu, aber doch ein relativ respektables Krankenhaus, in dem er arbeitet. Und Laennec ist eigentlich, muss man wissen, verbringt seine Nächte oder seine späten Abendstunden in der Pathologie. Das heißt, er seziert, wie das alle Pariser Ärzte machen, zu dieser Zeit immens viel. Und er erzählt in seinem Buch, was 1819, glaube ich, publiziert wird, die mittelbare Auskultation, so nennt er die Methode, die er findet, erzählt er, wie er als Arzt zu einer jungen Patientin gerufen wird, im Krankenhaus, und er eilt dann durch den Hof und sieht noch im Hof Kinder spielen, die sozusagen zu einem Holzstamm klopfen und am anderen Ende lauschen.
Laennec soll eine Dame mit Herzproblemen behandeln. Doch die Frau hat eine ausgeprägte Leibesfülle, die es dem Arzt unmöglich macht, krankhafte Veränderungen direkt an ihrem Brustkorb zu hören. So schildert es Laennec in seinem später erschienenen Buch. Das sei jedoch nicht das einzige Problem gewesen.
Und dann kommt er zu dieser jungen Dame, das ist natürlich eine junge Dame, und erstens jung, zweitens Dame, drittens ist Laennec frommer Royalist. Wir sind ja in der Zeit der Restauration in Paris. Das heißt, er traut sich nicht, wie sonst, einfach sein Ohr an die nackte Brust zu legen, um dann zu hören, wie das Herz schlägt, sondern er nimmt das Papier, was er dabei hat, rollt es zusammen, legt es ihr auf die Brust und das andere Ende an sein Ohr und hört, wie er so schön selber schreibt, ihr Herz so deutlich als wie nie zuvor. So geht die schöne Geschichte.
Eine Geschichte, die den Auftakt gibt zu einem ganzen Katalog von Geräuschen, die Laennec mit pathologischen Befunden in Zusammenhang bringt.
Das schreibt er in seinem Buch als Ausgangspunkt und er geht her und versucht, eine Art Zeichenlehre aufzustellen. Das heißt, er beschreibt auf der einen Seite die Geräusche, die er hört. Ziegenmeckern ist so eines dieser sehr populären Beschreibungen seiner Versuche, das zu charakterisieren. Und versucht, das zu korrelieren mit den Befunden, die er auf dem Sektionstisch sieht. Das heißt, das ist natürlich der entscheidende Moment eigentlich. Also man hat zwei Räume, zwei Wissensräume, das Krankenbett, da lebt jemand, und dort den Sektionsraum, dort ist jemand schon tot. Und dieses Stethoskop bindet, und damit sind wir genau in der modernen Medizin, bindet diese beiden Räume sozusagen über ein Phänomen zusammen, über ein instrumentell erzeugtes Phänomen zusammen.
Gleichzeitig entwickelt Leineck seine Technik weiter. Aus der Papierrolle wird ein dreiteiliges hölzernes Rohr, 30 cm lang, mit einem Durchmesser von 2 cm. Er nennt seine Erfindung Stethoskop, nach den griechischen Wörtern Stethos für Brust und Skopein für Sehen.
Dieses Stethoskop heißt ja, wenn man es wörtlich übersetzt, nicht Hörrohr, sondern Brustgucker. Also man guckt in die Brust. Und das braucht eine Weile, um sich durchzusetzen, denn das Problem ist, kein Tonband, keine Musikkassette, also man muss nach Paris fahren, um das zu lernen. Und das ist also eine Methode, die sich, es gibt diesen schönen Ausdruck von Skills. Also das sind diese Dinge, die man nicht im Buch lernen kann. Das muss man mitkriegen. Das heißt, es braucht eine Weile, bis sich das durchsetzt, weil letztendlich das immer nur im mittelbaren Kontakt funktioniert, und so breitet sich das allmählich aus, wird natürlich von den alten Ärzten sehr skeptisch wahrgenommen.
Am Ende überzeugt diese Technik auch die größten Kritiker. Und Leinecks Nachfolger entwickeln das Hörrohr weiter. Es bekommt Ohroliven. Das sind diese zwei kleinen schwarzen Stöpsel für beide Ohren. Und seine akustischen Eigenschaften werden weiter verbessert.
Also diese älteren Ärzte haben letztlich mit Finger und Stethoskop unglaublich viel gehört. Das heißt, man kann viele der Lungenerkrankungen bis hin, wo liegen bei einer Tuberkulose die Kavernen, also die großen Lufthöhlen. Man kann bei den Herzkrankheiten die verschiedenen Klappenfehler unterscheiden. Man kann die Größe des Herzens perkutieren. Also es gibt schon sehr viel, was man da herauskriegen kann.
Auch heute noch gehört das Stethoskop zur Standardausrüstung von Ärztinnen. Die Technik hat sich aber weiterentwickelt. Heutzutage gibt es digitale Stethoskope, die Umgebungsgeräusche und sogar den Herzschlag herausfiltern und ausblenden, damit das Signal der Lungen verbessert und die Diagnose vereinfacht wird. Manche Geräte sind sogar schon mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und schlagen automatisch eine Diagnose vor, die auf einem LED-Bildschirm eingeblendet wird. John Rogers von der Northwestern University und sein Team sind kürzlich noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben ein Stethoskop entwickelt, das die Patienten direkt am Körper tragen können. Sensoren mit Miniaturmikrofonen, die auf der Haut kleben und Körpergeräusche für längere Zeiträume messen.
I think what we tried to do is to take that kind of technology sort of to the next level. So
wir versuchen, diese Technologie auf die nächste Ebene zu bringen. Deshalb haben wir in unserer jüngsten Studie Methoden entwickelt, um die Körpergeräusche unabhängig von Umgebungsgeräuschen messen zu können. Es gibt zwei Mikrofone, eines für die Körpergeräusche und eines für alle anderen Geräusche. Und wir haben es geschafft, die Klänge voneinander zu trennen.
Das funktioniert so ähnlich wie bei Noise-Canceling-Kopfhörern, die Umgebungsgeräusche unterdrücken können. Die Sensoren mit den winzigen Mikrofonen, die auf den Körper geklebt werden, erinnern auf den ersten Blick an einen Covid-Schnelltest. Sie sind aber nur etwa halb so groß. Auf der Unterseite bestehen sie aus Silikon. Im Inneren steckt ein Chip, auf dem die akustischen Daten gespeichert werden. Ähnlich wie bei einem 24-Stunden-EKG überwachen diese Sensoren die Körpergeräusche rund um die Uhr. Das mache vor allem bei Frühchen Sinn, weil ihre Atmung häufiger aussetze, erklärt John Rogers. Außerdem machen die kleinen aufklebbaren Mikrofone es möglich, Babys oder erwachsene PatientInnen auch außerhalb des Krankenhauses zu überwachen.
And there's a lot of interest in that because getting patients out of a hospital as early as possible.
Es gibt ein großes Interesse daran, Patienten so früh wie möglich aus dem Krankenhaus zu entlassen, weil es in vielen Fällen gut für ihren Genesungsprozess ist. Außerdem werden dadurch Krankenhausbetten für andere Patienten frei. Wenn Menschen aber zu früh aus dem Krankenhaus entlassen werden, besteht das Risiko, dass sie einen Rückfall erleiden, der für die Ärzte nur schwer zu überwachen ist. Unsere Vision ist deshalb, diese Patienten mit Hilfe unserer tragbaren Sensoren aus der Ferne zu überwachen, indem wir ihre Daten an Pflegekräfte weitergeben. So können Sie mögliche Anzeichen einer Verschlechterung nachverfolgen und die Patienten, falls nötig, ins Krankenhaus zurückverlegen.
Insgesamt geht es den Forschenden aber nicht nur darum, die Körpergeräusche von PatientInnen mit ausgefeilteren Methoden überwachen zu können. Sie wollen Krankheiten auch früher erkennen können. Denn viele Störungen machen sich schon lange vor Ausbruch der ersten Symptome bemerkbar. Man kann sie schon früh hören. Solche Veränderungen will Björn Schuller mithilfe künstlicher Intelligenz finden. Er ist Professor für künstliche Intelligenz am Imperial College London und Professor für Gesundheitsinformatik an der TU München.
Traditionell wird ja in der Medizin sehr viel eigentlich gehört, mit Stethoskop und natürlich beim Psychiater auch im Gespräch und nicht nur geschaut. Das heißt, wir wollen diese Lücke in der KI jetzt eigentlich da schließen und auch der KI ein Ohr geben, wenn es um Medizin geht.
Björn Schuller und sein Team versuchen gewissermaßen, Maschinen das genaue Zuhören beizubringen. Dabei konzentrieren sie sich vor allem auf die menschliche Stimme.
Daher kommen wir eigentlich, muss man sagen, denn die KI wurde am Anfang sehr stark von Sprache getrieben, so in den 60er, 70er Jahren mit Spracherkennung.
Denn die Stimme verrät extrem viel über unseren Gemütszustand. Sind wir nervös oder ängstlich, bebt unsere Stimme. Auch Trauer oder Freude färben ihren Klang. Gleichzeitig verändert sich die Sprechgeschwindigkeit oder die Art, wie jemand spricht, bei bestimmten Störungen.
Und bei der Sprache haben wir sehr viel Depressionen zum Beispiel mitverfolgt, auch Autismus zum Beispiel. Da geht es ja um soziale Interaktion bzw. deren Ausbleiben oder Einschränkung. Es geht aber auch in andere Bereiche hinein, wie zum Beispiel neurodegenerative Störungen, also Alzheimer, Demenz, wo wir einfach mitbekommen, ja, an der Stimme und an dem, was man so sagt, dass man sich eben nicht mehr so gut erinnert, wiederholt und so weiter. Also es geht da tatsächlich auch bei der Stimme um einen größeren medizinisch relevanten Bereich. Und die Stimme kann manchmal einfach nur ja auch eine Art Körpergeräusch sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf, wie zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen bis zu Covid-19, wo man natürlich anhand der Stimme auch hört, dass die Atemwege betroffen sind.
Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, eine Covid-Erkrankung an der Stimme und am charakteristischen Husten zu identifizieren. Ein normaler Husten klingt so. Der Husten eines Covid-Erkrankten so. Björn Schuller geht es aber vor allem darum, psychische Erkrankungen oder auch Entwicklungsstörungen bei Kindern frühzeitig an den Lautäußerungen zu erkennen.
Wir haben einfach in alten Heimvideos von Eltern mit Kindern, die später mit Autismus diagnostiziert wurden, versucht, schon ab 10 Monaten bis 2 Jahre zu erhören, könnten wir das schon erahnen. Also sprich, es haben Eltern Videos gestiftet, die später als nicht autistisch eingestuft wurden und die sehr wohl als autistisch eingestuft wurden und haben dann tatsächlich mit 80% teilweise je nach Erkrankung, fragiles X-Syndrom, Rett-Syndrom, also Entwicklungsstörungen, 80-90% richtig gelegen, wer später wie eingestuft werden wird. Und das ist ein Alter, in dem bis jetzt eigentlich Ärzte und Ärztinnen gar nicht Urteile abgeben würden in der Regel.
Damit ist klar, die künstliche Intelligenz kann spezifische Muster in den Lautäußerungen kleiner Kinder schon sehr frühzeitig erkennen und diese Muster bestimmten Entwicklungsstörungen zuordnen. Ärzten oder Ärztinnen würde das zwar ebenfalls gelingen, doch um diejenigen Kinder herauspicken zu können, die möglicherweise in ihrer Entwicklung verzögert sind, müssten MedizinerInnen alle Kinder regelmäßig untersuchen und ihnen über lange Zeiträume zuhören. Mithilfe von Algorithmen könne man solche Informationen ganz nebenbei gewinnen und auswerten, sagt Björn Schuller.
Die Datenerfassung, die wird sehr viel über das IoT, also das Internet of Things, wahrscheinlich einfach uns umgebend oder ubiquitously, wie wir sagen, erfolgen. Das heißt, Kameras sind eh schon überall, Mikrofone sind überall und Sensoren tragen wir immer mehr. Und die Auswertung dieser Daten passiert auf einem neuronalen Netz irgendwo in der Cloud.
Das sei vielen Menschen aber gar nicht bewusst, sagt Björn Schuller. Dabei liefern wir dem Internet tagtäglich Unmengen von Audiodaten, die indirekt auch etwas über unseren Gesundheits- und Gemütszustand verraten.
Hallo, mein Name ist Siri. Okay, mir scheint, dass alles in Ordnung mit dir ist.
Also zu dem Thema Sicherheit sage ich immer gerne, ich bin immer überrascht, wie hartnäckig die Leute gerne ihre Kameras überkleben. Oder auch Amazon hat ja versucht, neben Alexa ein Produkt auf den Markt zu bringen mit Kamera und mit deutlich geringerem Erfolg, weil die Leute dann immer Angst haben, dass in ihr Heim geschaut wird. Das wundert mich deswegen, weil eigentlich ja in der Stimme meistens viel mehr Informationen darüber steckt, zum Beispiel vielleicht, wie ich politisch orientiert bin, welche Meinung ich zu manchen Themen habe, wo ich daheim beim Abendessenstisch mal drüber diskutiere. Trotzdem kleben die wenigstens ihre Mikrofone ab. Und es sind ja eine unglaubliche Vielzahl von Mikrofonen mittlerweile im Haus mit dem Internet verbunden. Also von Laptop bis Smartphone bis natürlich tatsächlich Smart Agents sind ja einige Mikrofone mit dem Internet verbunden.
Guten Morgen. Ich wünsche dir trotzdem einen märchenhaften Dienstag.
Ich höre lieber zu, als dass ich rede.
Die künstliche Intelligenz kann dafür mit einer gefühlt unendlichen Menge an Beispielen gefüttert werden. So lernt sie dazu und wird immer besser. Und am Ende kann es so gelingen, auch minimale Unterschiede herauszuhören bzw. herauszurechnen.
Weil die KI ja natürlich, ja, wie die Spracherkennung heutzutage, die wir so im Internet teilweise nutzen, von Millionen, Milliarden Nutzern täglich Daten bekommt. Das heißt, wenn es erstmal hochskaliert, dann können wir aus unglaublichen Mengen lernen. Und dann können wir auch, selbst wenn wir noch nicht den perfekten Brain-Scan hätten, aus dem weiteren Verlauf einer Krankheit viel mehr lernen, über was war denn tatsächlich eigentlich vorgelegen.
Dabei liegen die Vorteile künstlicher Intelligenz auf der Hand. Die Lernfähigkeit menschlicher Gehirne ist begrenzt. Und Ärztinnen und Ärzte haben Bedürfnisse. Sie müssen essen, ab und zu aufs Klo und werden manchmal selbst krank.
Es geht mir gut, danke. Kann ich dir sonst irgendwie helfen?
Gleichzeitig hat ein Computer niemals einen schlechten Tag oder ist unausgeschlafen. Er vergisst auch nichts. Aber wird er sich genauso gut in seine Patienten hineinversetzen können wie ein echter Mensch?
Ich glaube, die menschliche Wärme und Nähe und Empathie, die können wir erschreckend gut bald mit Computern nachbilden. So zu dem Punkt, wo es wahrscheinlich auch für Menschen spannend wird, da mithalten zu können, weil auch da die KI nicht ermüden wird. Die wird perfekt charismatisch sein und uns beliebig lang zuhören und sich beliebig genau alles merken und ihre eigenen Interessen beliebig gut hinten anstellen können, wenn es darauf ankommt. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich davon überzeugt, dass am Ende nichts tatsächlich den Menschen in Bezug auf Wärme, Verständnis, Einfühlsamkeit ersetzen kann und wird.
Denn noch sind wir Menschen Computern in einigen Punkten überlegen. Noch, betont Björn Schuller.
Und dann spricht man ja gerne vom Kreativitätsbonus des Menschen, das heißt Empfinden neuer Lösungswege oder kreative Ideen, was könnte das sein? Aber jetzt wissen wir, ja, generative KI ist auf dem Vormarsch und wird auch da wahrscheinlich sehr bald ihre eigenen neuen Lösungen in Kombination mit dem tatsächlichen Anwenden und merken, was funktioniert, was nicht funktioniert, sehr schnell dazulernen können. Und dann eben im Zweifelsfall, indem sie Millionen Menschen täglich hört und vielleicht auch behandelt in einem ganz, ganz anderen rasanten Tempo, als wir Menschen das konnten im Rahmen einer Karriere.
Wie also wird der Arztbesuch in Zukunft aussehen? Werden wir in Zukunft in der Praxis keine Menschen, sondern nur noch einem Roboter gegenüber sitzen? Einer Maschine, die mit Mikrofonen bestückt ist und unsere Körpergeräusche auswertet? Unsere Herztöne mit Laborwerten verrechnet und dann eine Diagnose ausspuckt?
Ich glaube, der Roboter, der sitzt da vielleicht hauptsächlich für uns, damit wir das Gefühl haben, da sitzt jemand. Das heißt, vielleicht wird der Roboter hauptsächlich dann nur nötig sein, wenn es tatsächlich um physikalische Interaktionen geht. Das heißt, dass der Roboter irgendwo ja Hand auflegt. Klingt jetzt etwas lustig. Aber ja, eine Spritze zum Beispiel geben würde oder einfach eben, wie gesagt, für den wir brauchen das Gefühl, da ist jemand, Faktor da ist.
Volker Hess geht davon aus, dass das menschliche Ohr den künstlichen Mikrofonen noch sehr lange überlegen sein wird. Vor allem dort, wo es kaum Geräte gibt, die den Ärztinnen die Diagnosen liefern.
Also, wie heute lernt, jede Medizinstudentin, jeder Medizinstudent muss wirklich auskultieren und perkutieren lernen. Das gehört sozusagen zu den Handwerksfertigkeiten. Und in der Tasche von jedem Internisten, in der Kitteltasche, steckt ein Stethoskop. So, das ist bis heute. Und man kriegt nicht schneller die Lungenentzündung. Bevor ich jemanden zum Röntgen schicke, horche ich mal kurz auf die Lunge. Klar. Und natürlich, je weniger Apparate ich zur Verfügung habe, desto findiger und desto mehr Skills haben die Leute.
Klar ist aber auch, Schon jetzt ist die Auskultation in den Hintergrund geraten, weil bildgebende Verfahren, Ultraschall und andere Techniken MedizinerInnen bei der Diagnose unterstützen. Für Björn Schuller liegt die Zukunft aber im Miteinander und nicht im Ersatz.
Wir sehen es als Werkzeug in der Zusammenarbeit und nicht als Ersatz. Mein Kollege sagt da gerne, er arbeitet im Bildbereich, dass er nicht Radiologen arbeitslos machen wird, sondern die Radiologen, die nicht mit KI zusammenarbeiten wollen und werden.
Wahrscheinlich also wird es ein Miteinander geben zwischen ÄrztInnen und KI. Ein Miteinander, bei dem der Mensch die Entscheidungsmacht behält.
Ich denke, es wird vor allen Dingen so aussehen, dass wir in meiner Vision Daten sammeln im Alltag und dann hoffentlich immer noch einen Menschen dann treffen, der mit der KI zusammen Entscheidungen trifft und sich das anhört, anschaut, was da eben gesammelt und vorausgewertet wurde. Also das wäre meine persönliche Vision, da ich den Menschen ungern ganz ersetzen wollte.
Körperklang oder Körperkonzert? Was Geräusche über unsere Gesundheit verraten. Ein Feature von Christine Westerhaus. Es sprachen Katharina Merschel und Lars Schmidtke. Ton Jan Fraune. Regie Gerald Michel. Redaktion Michael Bödecker. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.